Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg, einen schönen guten Tag. Der Sohn eines NS-Widerstandskämpfers wehrt sich dagegen, dass die AfD seinem Vater ein Denkmal setzen will, weil er dahinter politisches Kalkül sieht. In Berlin wurde heute ein Besuchertunnel eröffnet, der zu einem original erhaltenen Fluchttunnel aus den 70er Jahren führt und an die Geschichte des geteilten Deutschland und der Mauer erinnert. Und jetzt sind wir schon ganz nah dran, am 9. November, dem Tag, an dem sich die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland 1989 öffneten und die Mauer dann schließlich fiel. Heute hören Sie den letzten Teil unserer Serie Meine ganz persönliche Wende, die persönliche Geschichte unserer Landeskorrespondenten zu 30 Jahre Mauerfall. Die AfD in Köln hat heute einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, dem 1970 verstorbenen Karnevalisten Karl Küpper ein Denkmal zu setzen. Für dessen Verdienste in der Nazizeit, insbesondere sein Aufbegehren gegen die Nationalsozialisten, vor allem in Büttenreden. Das finden die Nachfahren von Karl Küpper empörend. Sie sehen dahinter ein Kalkül, die wahre Gesinnung der Partei zu verdecken, und sie wollen sich dagegen wehren. Grundsätzlich sehen sie aber auch den Widerstand von Karl Küpper nicht ausreichend bisher gewürdigt. Bis heute ist er nicht richtig rehabilitiert. Unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper, übrigens nicht verwandt mit jenem Karl Küpper, berichtet.
Gerhard Küpper sitzt am Besprechungstisch in seiner Werbeagentur im Kölner Norden.
Empört war ich natürlich. Empört, dass man die Frechheit besitzt, etwas parteipolitisch auszunutzen, was im Grunde genommen nicht parteipolitisch ist. Es ist zwar politisch, aber nicht parteipolitisch.
Küpper meint den Antrag der Kölner Ratsfraktion der Alternative für Deutschland. Diese will die Verwaltung beauftragen, ein Karl-Küpper-Denkmal zu errichten, sowie zum 50. Todestag des bekannten Karnevalisten im nächsten Jahr einen Karl-Küpper-Preis für die beste politische Rede auszuloben. Preisgeld 11.111 Euro. Zur Begründung heißt es in dem Antrag:
Karl Küpper stand mit seiner karnevalistischen Unterhaltungskunst wie kein zweiter Kölner Karnevalist gegen die Nationalsozialisten ein. In einer Zeit, in welcher politisch Andersdenkende zunehmend ausgegrenzt werden und der politische Diskurs scheinbar nur noch eine Meinung kennt, sollten wir uns solche Kölner ins Gedächtnis rufen.
Küppers Sohn Gerhard schüttelt noch immer den Kopf.
Sich gerade jemanden zu nehmen, der die Vorgängerpartei, die NSDAP, so will ich das mal bezeichnen, die hat er bekämpft bis aufs Messer. Und die hat er so bekämpft, sogar unter Einsatz seines Lebens. Und gerade diese Leute, die jetzt im Ruf stehen, also die Nachfolgerpartei zu werden, wollen ihn aufs Schild heben, um damit in gewisser Weise von ihren eigenen Zielen abzulenken. Denn diese Partei ist ja wie keine andere diskriminierend. Und gerade was freie Meinungsäußerung anbelangt, nutzt sie für sich selbst, aber sie ist gar nicht so sehr dafür. Also man kann nur dagegen sein.
Zuvor gab es bereits ähnliche Fälle. Die Erben des langjährigen Außenministers der Weimarer Republik, Gustav Stresemann, klagten erfolgreich dagegen, dass sich eine AfD-nahe Stiftung nach ihm benannte. In Nürnberg verbot ein Gericht ein AfD-Wahlplakat, das die NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl zeigte. Nun also Karl Küpper, der sich unter dem Namen der Verdötschte immer gegen die Obrigkeit stellte. Unangepasst und widerborstig heißt daher auch eine Biografie über ihn, der in den 30er Jahren einer der bekanntesten und beliebtesten Büttenredner Deutschlands war und sich vor allem auch vom NS-Regime nicht einschüchtern ließ. Stattdessen machte er sich beispielsweise über den Hitlergruß lustig, wie er in einem WDR-Interview später schilderte.
Der Grund war eigentlich, ich kam zum Beispiel in meiner Rede, wie es da so hieß, aus dem Haus heraus und es regnete etwas und oben rief an der Fenster der ersten Etage meine Frau runter: Ist es am Rhein? Und damit streckte ich die Hand aus und wollte prüfen, ob es am Regnen wäre. Ja, da grüßte ich meiner Frau, beziehungsweise ich sagte meiner Frau oben drauf: Nee, wir haben es nur wieder. Und das wurde dann natürlich als verächtlich machen des deutschen Großes angesehen. Und da kam so ein Rattenschwanz von Schwierigkeiten, eine nach der anderen.
Küpper wurde von der Gestapo zusammengeschlagen, bekam ein Redeverbot und nur dadurch, dass er sich, nach einem Tipp von einem Freund, bei der Wehrmacht zum Dienst meldete, entging er wohl seiner Verhaftung und dem Konzentrationslager. Nach Ende des Krieges thematisierte Küpper die NS-Verstrickungen des Karnevals, legte sich auch mit dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer an und bekam daher in den 50er Jahren wiederum ein faktisches Redeverbot. Er zog sich schließlich von der Bühne zurück, eröffnete eine Kneipe in Köln und starb im Jahr 1970 verbittert. Sein Sohn Gerhard erinnert sich.
Ja, er war natürlich eine sehr provokante Person und Persönlichkeit. Aber das ist nun mal so, wenn man gegen bestimmte Formen der Politik vorgeht und Richtungen, muss man provozieren, anders wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Doch bis heute tun sich die Stadt Köln und der organisierte Karneval schwer mit dem Erinnern an Karl Küpper.
Zögerlich, um nicht sogar zu sagen, ja, desinteressiert.
Seit dem Jahr 2011 existiert nun ein kleiner Platz in der Kölner Innenstadt, der Küppers Namen trägt, jedoch eine Dauerbaustelle ist. Es ist diese Situation, die der Kölner AfD-Ratsfraktion den Raum für ihren Vorstoß bietet. Für Küppers Sohn ist dies jedoch keine Option.
Ich habe erstmal die politischen Parteien in Köln gebeten, diesen Antrag der AfD zu ganz bestimmten Ehrungen meines Vaters Abstand zu halten. So sehr ich das vom Kern her begrüße, dass man ihn natürlich ehrt, so sehr muss ich aber auch dagegen sein, dass es parteipolitisch genutzt wird.
Ein Gesprächsangebot der AfD lehnt er ab, prüft stattdessen juristische Schritte. Und auch die Kölner Stadtspitze hat derweil reagiert. Dass ausgerechnet die AfD sich das Gedenken an Küpper zu eigen machen wolle, sei infam, hatte Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, sie könne den Unmut der Familie nachvollziehen. Ohnehin gäbe es von Seiten der Stadt Überlegungen, wie zum 50. Todestag im kommenden Jahr durch eine Veranstaltung im Rathaus ein aktives Gedenken gestaltet werden könne. Der Antrag der AfD, so Reker, hätte sich somit erledigt. Für Küppers Sohn Gerhard sind dies überraschende Wortmeldungen. Zu oft sei nichts passiert, sei auch der Platz vernachlässigt worden.
Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, wenn es dann wirklich zu einer Umgestaltung kommt und wenn dann der Platz dann das letztlich ausdrückt, was er ausdrücken soll. Ob ich das erlebe, weiß ich nicht. Meine Mutter ist 102 Jahre alt geworden, die hat es leider nicht erlebt. Das noch mal zu sehen, naja, man muss sehen.
Am 26. Mai nächsten Jahres jedenfalls, da jährt sich Küppers Tod zum 50. Mal.
Die Fantasie der Menschen in der früheren DDR war unbegrenzt, Wege zu finden, um aus ihrem Land herauszukommen, die Mauer zu überwinden. Ebenso unbegrenzt war der Wille einiger, einen kühnen Plan durchzuziehen, mit allen Risiken, die damit verbunden waren, zum Beispiel Tunnel zu bauen. Auf die Idee kamen im Laufe der Jahre einige und auch nicht wenige scheiterten dabei. Der Verein Berliner Unterwelten hat heute einen Besuchertunnel eröffnet, der zu einem solchen original erhaltenen Fluchttunnel hinführt und damit Einblick gibt, welche enormen Anstrengungen dabei unternommen wurden. Es ist einer der gescheiterten Tunnel und datiert aus den Jahren 1970-71. Anja Nils war bei der offiziellen Eröffnung dabei.
Hier sehen wir also den Tunnel Richtung West-Berlin. Und hier sehen wir den Tunnel, der macht hier eine Kurve, deswegen muss man einen Spiegel einbauen. Sieht man den Tunnel sozusagen Richtung Ost-Berlin und das ist sozusagen das Stück, wo die dann aufgehört haben.
Dietmar Arnold vom Verein Berliner Unterwelten steht 7,5 Meter tief im Berliner Erdboden und schaut in einen niedrigen, steinigen, erdigen Kriechtunnel, der ein paar Meter weiter im Untergrund einfach endet. Durch diesen Tunnel wollten 1970-71 eigentlich Menschen aus Ost-Berlin nach West-Berlin flüchten, unter den Sperranlagen an der Grenze der geteilten Stadt hindurch, die hier direkt auf der Bernauer Straße verlief. Für Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller erinnert der Tunnel genau an dieser Stelle an die Berliner Geschichte.
Die Bernauer Straße über uns steht ja für den Mauerbau und steht eben auch für dieses große Leid, das über viele Menschen gekommen ist. Familien wurden zerrissen. Aber hier unter der Bernauer Straße, in diesem Umfeld der Bernauer Straße, spiegelt sich eben auch wieder, dass es diesen ständigen Kampf um Freiheit gegeben hat und diesen ständigen Kampf genau dieser Situation in der DDR, in Ostberlin, diesem Regime zu entfliehen.
Um daran zu erinnern und diesen einzigen original erhaltenen Fluchttunnel künftig Menschen aus aller Welt zeigen zu können, hat der Verein Berliner Unterwelten in 2 Jahren Arbeit extra einen schmalen, aber 2 Meter hohen Besuchertunnel gebaut. Dieser kreuzt den Fluchttunnel unter der Erde und man kann durch ein archäologisches Fenster hineinsehen, erklärt Dietmar Arnold.
Wir haben uns hier wie die Fluchthelfer durchgegraben durch den Berliner Mergelboden. Auch die ganzen Steine, die man da vorne gesehen hat, sind der eiszeitliche Ablagerung, die haben wir alle gesammelt. Wir haben dann den Originalfluchttunnel gefunden.
Geholfen haben dabei auch Zeitzeugen wie Ulrich Pfeiffer. Der heute 84-Jährige war 1961 selbst durch einen Abwasserkanal aus Ost-Berlin geflohen. 10 Jahre später hat er als angehender Bauingenieur dafür gesorgt, dass dieser jetzt freigelegte Fluchttunnel exakt vermessen wurde.
Meine Motivation war eben die Ohnmacht und der Zorn auf diese Mauer. Man konnte nichts dagegen machen. Man konnte nur diesen Staat DDR schaden, indem man Fluchthilfe betrieb. Der Endpunkt war gewissermaßen der Mittelpunkt dieses Kellers von dem Haus. Und da wollten wir hin. Und wir sind bis auf 7 oder 8 Meter bis dahin gekommen. Das heißt, der Tunnel war in etwa schon 110 Meter lang. Und dann begann eben diese Suche der Grenzpolizei mit den Ultraschallgeräten nach dem Tunnel. Und damit war die Sache geplatzt.
Durch ein ausgeklügeltes Ortungssystem war die DDR-Staatssicherheit den Tunnelbauern aus dem Westen auf die Spur gekommen, erklärt Dietmar Arnold.
Das heißt, es ist eine ortsfeste Geräuschüberwachung gewesen. Alle 40 Meter war eine 8 Meter tiefe Rohrhülse nach unten in den Boden gebohrt, wo Hochleistungsmikrofone drin hingen. Es wurden die tunnelgefährdeten Abschnitte sozusagen permanent akustisch überwacht. Man muss sich mal überlegen, was das für ein Aufwand gewesen ist. Der Hammer.
Dabei hatten die Tunnelbauer alles dafür getan, damit das Projekt nicht entdeckt wurde, erinnert sich Ulrich Pfeiffer.
Da wurden ungefähr 15 Leute gebaut und die waren sozusagen im Keller im Westen kaserniert, kann man sagen, aus Sicherheitsgründen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die haben also wirklich da mehrere Wochen im Keller gelebt und haben den Tunnel gebaut.
Auch der Abraum durfte nicht einfach abtransportiert werden, sondern musste an Ort und Stelle gelagert werden, so Arnold.
Die haben aus einer Kneipe auf der Westberliner Seite gegraben, die war aufgegeben. Das waren so Abbruchhäuser an der Bernauer Straße, die wurden dann alle abgeräumt. Die haben im Keller gegraben, als im Keller kein Platz mehr war, mussten sie den Abraum ins Erdgeschoss packen. Und damit ihnen die Decke nicht einbricht, mussten die dann von unten noch den Fußboden abstürzen von unten.
Dennoch scheiterte das Projekt. Auch von Westberliner Seite aus wurde es verraten. Die Stasi war gut vernetzt. Insgesamt 11 Tunnelprojekte gab es an der Bernauer Straße. Nur 3 davon waren erfolgreich. Initiiert wurde auch dieser Tunnel von Hasso Herschel, einem der bekanntesten Fluchthelfer.
Hasso Herschel hat ja über 1000 Leute aus der DDR rausgeholt und nur 29 tatsächlich durch einen Tunnel. Also man muss sagen, durch Passgeschichten, gefälschte Pässe, umgebaute Autos hat man viel, viel mehr Flüchtlinge rausgekriegt. Aber so ein Tunnelprojekt war natürlich spektakulär.
75 Tunnelprojekte sind im Bereich der deutsch-deutschen Grenze bekannt geworden, 19 davon erfolgreich. 300 bis 450 Menschen gelangten so zwischen 1961 und dem Mauerfall 1989 in den Westen.
Anja Nils war bei der Öffnung eines Besuchertunnels, der zu einem original erhaltenen Fluchttunnel führt. Und wir bleiben thematisch bei der Mauer und in ihrem Fall 1989.
30 Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.
In unserer Serie 30 Jahre Mauerfall erinnern unsere Landeskorrespondenten an die Ereignisse des 9. November 1989 aus ihrer ganz persönlichen Sicht. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Bastian Brandau, war noch ganz jung, 5 Jahre alt. Er ist in der Nähe der deutsch-deutschen Grenze aufgewachsen. Hier sind seine Erinnerungen an den Mauerfall.
Ja, ich geb's dir mal, da ist nämlich das von der Staatsbank drin.
Ja.
Das wusste ich gar nicht, dass du das noch hast.
Ja, das ist mein alter Pass von 1986. Und auf der dritten Seite sind hier ganz viele Einreisestempel von der DDR.
Bei mir steht immer Horst, 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 aber auch andere Orte.
Ja, hier Selmsdorf.
Im Haus meiner Eltern im Landkreis Lüneburg. In den 1980er Jahren Zonenrandgebiet. Im kleinen Grenzverkehr reisen meine Eltern schon im Studium in die DDR und auch, als ich irgendwann zur Welt komme.
Du warst 1984 im Sommer.
Du warst ein halbes Jahr alt, da sind wir nach Zerbst zu Tante Hilde.
Da gibt es noch ein Foto, wo du auf dem Arm bist von meiner Tante. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich weiß noch. Ja, wir haben euch immer mitgenommen, außer abends. Wenn wir tagsüber gefahren sind, entweder aus touristischen Gründen, so Schwerin angucken, oder sowas, dann wart ihr immer dabei. Und wenn wir Scharnwebers besucht haben, wart ihr auch immer dabei.
Unsere Freunde in Beutzenburg, in Mecklenburg, von denen noch die Rede sein wird. Nicht immer weiß ich genau, welche Erinnerungen an die DDR und die Wendezeit meine eigenen sind und welche mir einfach sehr oft erzählt wurden. Genau erinnere ich mich jedoch an Spielzeug, das wir gekauft haben und das meine Eltern an diesem Tag zusammen mit ihren alten Pässen und etwas DDR-Geld hervorgeholt haben.
Icarus zum Beispiel, schöner Bus. Die fuhren ja dann auch in echt noch darum. Hm.
Oder ein IFA-Lastwagen hier, das ist auch ein schönes Teil.
Einige Jahre meiner Kindheit habe ich unseren Sandkasten mit roten Schaufeln aus der DDR umgegraben. Und sehr genaue Erinnerungen habe ich an den 9. November 1989. Es wäre allerdings übertrieben zu sagen, das hätte mit meinem schon damals vorhandenen Interesse für politische Ereignisse zu tun gehabt.
Ja, dann muss ich noch die Frage stellen vom 9. November mit dem Fernseher, den es ja angeblich...
Ja, ich glaube, du musst anfangen, denn du hast gearbeitet.
Der 9. November 1989 ist für mich der Tag, an dem sich herausstellt, dass unsere Eltern, die immer vorgaben, keinen Fernseher zu besitzen, doch einen hatten.
Ihr wart noch nicht im Bett. Und dann habe ich gesagt, Kinders, kommt in unseren Spielkeller. Dann habe ich den Fernseher aufgebaut. Und ich erinnere mich, wie wir da sitzen mit dicken Wolldecken, denn es war kalt, und guckten erstmal eine ganze Weile dieses Ereignis. Ja, das war schon total aufregend.
Was ich wohl auch verstanden habe... Unsere Freunde in Beutzenburg zu besuchen, ist jetzt viel einfacher. Und vor allem, auch sie können jetzt einfach über die Grenze. Wir fahren Richtung Nordosten, bei Lauenburg über die Elbe, dann rechts ab. Ein langer Damm nahe der Elbe führt Richtung ehemalige innerdeutsche Grenze.
Ja, das war unangenehm. Ich fand, dass hier die Straßenführung das Problem noch oder das Gefühl noch verschärft hat.
Man wusste ja auch nicht, wie die Grenzkontrolle verläuft, wie stark die Kontrollen diesmal sind. Das war ja immer völlig unberechenbar.
Selbstschussanlagen, scharfe Hunde in langen Laufgittern, all das hat es hier gegeben. Heute erinnert eigentlich nur noch ein großes braunes Schild an die unmenschliche Grenze, gefallen vor 30 Jahren. Bäume wachsen dort, wo die Kontrollanlagen standen, die wir, auch das erinnere ich, nach dem Mauerfall inspizierten und ein Verkehrsschild als Andenken mitnahmen.
Hallo,
hallo.
Ich stehe schon parat, hast du mich schon gesehen?
Sehr schön.
Angekommen am Haus unserer Freunde am Rande der Beutzenburger Altstadt. Meine Eltern waren gerade vor ein paar Tagen zum Geburtstag hier. Jetzt stehen wir zu dritt vor der Tür. Beruflich habe ich in den vergangenen Jahren viel über die Zeit der DDR in Sachsen berichtet. Nun sitze ich wenige Dutzend Kilometer von meinem Geburtsort entfernt und spreche darüber mit Menschen, die mich praktisch mein ganzes Leben lang begleitet haben.
Also wir haben hier ein wunderschönes Foto von unserem Journalisten, der da vielleicht 3 Jahre alt ist. Und unseren Hund Cory führt, aber ich glaube, Cory zog den Bastian. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist wahrscheinlich unser erstes Treffen gewesen.
Kennengelernt hatten sich unsere Familien über gemeinsame Freunde. Als Pfarrer stellt Alfred im Oktober 89 die Beutzenburger Kirche für ein Friedensgebiet zur Verfügung. Waltraud, Ärztin und vor kurzem 80 geworden, meldet sich damals auch zu Wort.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, meine Töchter stehen in Schwerin und in Rostock auf der Straße und ich soll nichts sagen. Ich wünsche mir, dass die Stasi geht, dass die Grenzen aufgehen und dass das endlich mal Schluss ist. Und genau diese Worte stehen in meiner Stasi-Akte, die letzte Eintragung vom 31. Oktober 89. Kann ich glatt unterschreiben. Ja. Ja, es ging uns wirklich so, dass wir gesagt haben, das geht nicht mehr.
Ich erfahre an diesem Morgen bei Tee und Knabbereien viel für mich Neues über die Wendezeit in meiner Herkunftsregion. Und vor allem erlebe ich, was mein Bild zur deutschen Teilung und Wiedervereinigung geprägt hat. Eine seit über 30 Jahren bestehende Freundschaft über alle Grenzen und Jahre hinweg.
Mit euch war das sowieso eigentlich schon nach kurzer Zeit. Es war, dass ihr in der DDR wohntet und wir nicht. Ja. Das spielte eigentlich keine Rolle. Das auch nach meiner Einschätzung schon zu DDR-Zeiten, schon vor der Wende.
Ja.
Und auch hinterher war das eigentlich selten das Thema.
Ja. Ich fand das auch bei euch gut, dass ihr ganz normal euch verhalten habt wie Freunde und nicht wie Leute, die uns irgendwas erzählen wollten, was wir machen sollten. Wir mussten uns selbst finden. Ne?
Da gab es ja auch nichts. Ja.
Es ist diese Freundschaft, die es mir schwer macht, nachzuvollziehen, warum in meinem Berichtsgebiet Sachsen derzeit so viele das Trennende zwischen Ost und West suchen. Warum auch ich immer wieder wegen meiner Herkunft angegangen werde, 30 Jahre nach dem Mauerfall.
Das war der letzte von insgesamt 16 Beiträgen all unserer Landeskorrespondenten zum historischen Datum 9. November 1989. Sie können auch gerne alle nochmal nachhören oder lesen im Internet. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.